HR Info. Netzwelt.
Die Datenschutzgrundverordnung DSGVO gilt seit dem 25. Mai. Sie ist eine Verordnung der Europäischen Union und die Regeln, die in dieser Verordnung drinstehen, die setzen den Rahmen, wie personenbezogene Daten durch private Unternehmen und öffentliche Stellen verarbeitet werden dürfen. Im Fokus steht dabei der Schutz personenbezogener Daten und der freie Datenverkehr innerhalb der EU. Mehr dazu jetzt in HR Info Netzwelt. Mein Name ist Udo Langenohl. An all diese Regeln und Verordnungen haben sich auch die Anbieter sozialer Netzwerke zu halten, aber offenbar tun sie das nicht. Das hat ein Team der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen herausgefunden. Das sogenannte Marktwächter-Team kommt zu dem Schluss, Facebook, Twitter, Instagram und viele andere sind alles andere als nutzerfreundlich. Ricarda Moll ist Referentin im Marktwächter-Team Digitale Welt der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Sie ist jetzt im Studio. Guten Tag, Frau Moll. Was kritisieren Sie denn an diesen Anbietern ganz besonders?
Wir haben eine Untersuchung durchgeführt, das ist völlig richtig. In dieser Untersuchung haben wir zwei Aspekte untersucht, zu denen wir dann auch Kritikpunkte haben. Der erste Punkt bezieht sich auf die Informationspflichten, denn mit der Datenschutzgrundverordnung treffen Anbieter auch weitergehende Pflichten. Das heißt also, sie müssen Anbieter genauer über die Datenverarbeitungsvorgänge informieren. Und wir haben da unter anderem beispielsweise geprüft, wie Nutzer über den Zweck und die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung informiert wird oder wie lange ihre Daten gespeichert werden beispielsweise. Insgesamt war unser Fazit, dass diese Angaben in vielen Fällen einfach vage waren, sodass es einfach schwierig ist, genau diese genauere Nachvollziehbarkeit der Datenverarbeitung sicherzustellen.
Können Sie mal ein paar Beispiele nennen, an welchen Stellen es ganz besonders hakt und vor allem bei wem?
Also beispielsweise in Bezug auf die Speicherdauer hatten wir nur in sehr seltenen Fällen den Befund, dass wirklich was Konkretes angegeben wird. Also manche Anbieter sprechen beispielsweise davon, dass sie Daten, personenbezogene Daten unterschiedlich lange speichern, was natürlich maximal vage ist einfach. Oder in anderen Fällen geht es auch beispielsweise darum, dass nicht genug auf Betroffenenrechte eingegangen wird. Also beispielsweise müssen Anbieter ihre Nutzer darüber informieren oder aufklären, dass sie das Recht haben, beispielsweise Auskunft anzufordern darüber, welche Daten gespeichert wurden oder auch unter Umständen ihre personenbezogenen Daten löschen zu lassen. Und genau das muss auch als Recht kenntlich gemacht werden und in vielen Fällen wird das auf diese Art und Weise nicht gemacht.
Welche personenbezogenen Daten sind das denn? Ist das meine Handynummer, die bei Facebook gespeichert wird, oder sind das Adressdaten, Geburtsdaten?
Das ist im Grunde genommen alles, was der Nutzer im Zuge der Nutzung von sich preisgibt. Also mit personenbezogenen Daten ist nicht nur gemeint, das ist mein Name, das ist mein Alter, das ist mein Geschlecht, sondern das ist auch, für welche Dinge interessiere ich mich eigentlich. Welche Profile habe ich besucht? Wo habe ich wann wie auf Like gedrückt bei Facebook jetzt beispielsweise? Oder auch wann habe ich mich eingeloggt? Das alles, solange es auf meine Person zurückführbar ist, ist ein personenbezogenes Datum.
Gibt es denn einen Anbieter, der da ganz besonders sozusagen aus dem Rahmen fällt, oder einen Anbieter, von dem man sagt, ja, der ist ganz besonders auffällig gewesen bei dem, was Sie da untersucht haben?
Das ist so ganz pauschal nicht beantwortbar. Das liegt auch daran, dass die Dienste nicht immer eins zu eins vergleichbar sind. Das hat vor allem den Grund, dass sie unterschiedliche Schwerpunkte in ihrer Dienstleistung setzen. So war unsere Anbieterauswahl für die Untersuchung auch angelegt, dass wir Dienste dabei haben, die ihren Fokus beispielsweise auf ein Karrierenetzwerk legen oder auf Foto- und Videoaustausch wie Instagram beispielsweise. Unser Ziel im Marktwächter ist es aber auch insgesamt nicht, eine Rangliste aufzustellen, wie das jetzt beispielsweise die Stiftung Warentest macht, sondern wir möchten strukturelle Probleme am Markt aufdecken. Was wir sagen können, ist, es gibt keinen, der alles gut macht. Also wir haben bei jedem irgendein Problem gefunden. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, gibt es aber natürlich Beobachtungen, die wir ganz besonders kritisch finden. Beispielsweise haben wir im Fall von Instagram gefunden, dass Einstellungen zu Werbung, also beispielsweise auf Basis von welchen Daten mir personenbezogene Werbung angezeigt werden darf, dass das nur über ein Facebook-Konto geändert werden kann. Das setzt also voraus, dass ich als Instagram-Nutzer auch ein Facebook-Konto habe und dieses auch mit meinem Instagram-Konto verknüpft habe.
Ist das denn rechtlich überhaupt zulässig, was da gemacht wird? Jetzt gerade bleiben wir mal bei diesem Beispiel Instagram und Facebook. Also wenn ich bei Instagram keine personenbezogenen Werbeanzeigen sehen will, muss ich vorher auf mein Facebook-Konto gehen? Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
Das bleibt zu prüfen. Verbraucherfreundlich ist es in keinem Fall.
Haben Sie denn mit den Anbietern mal gesprochen? Haben die auf Ihre Kritik reagiert?
Ja, wir haben vor Veröffentlichung mit einigen Anbietern sprechen können, auch über die Ergebnisse der Studie. In Bezug auf die Bewertung der Ergebnisse gibt es einfach unterschiedliche Auffassungen. Das liegt aber auch daran, dass es einfach unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, wie man jetzt die Regelungen der Datenschutzgrundverordnung auslegen kann. Und da Anbieter einfach auch bei der Auslegung eine andere Motivation haben als wir als Verbraucherverband, ist es eigentlich naturgemäß, dass es hier Meinungsverschiedenheiten gibt.
Frau Moll, ich habe es eingangs erwähnt, die Datenschutzgrundverordnung gilt seit dem 25. Mai und sie gilt für alle Unternehmen, die im europäischen Markt personenbezogene Daten in irgendeiner Form sammeln, in irgendeiner Form in Datenbanken verarbeiten. Muss die EU Ihrer Meinung nach mehr Druck ausüben, wenn sich die Anbieter dieser sozialen Netzwerke nicht um diese Verordnungen scheren? Muss da politisch mehr Druck gemacht werden?
Man kann nicht in allen Fällen sagen, dass die Anbieter sich nicht um die Regelungen scheren. Also das ist auch nicht die Grundaussage unserer Marktwächteruntersuchung. Im Grunde genommen ist das Problem, weswegen jetzt auch der Druck der EU jetzt eine andere Frage ist, ist, dass die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, gewissermaßen rechtliches Neuland ist, da es außer diesem Gesetz noch nicht so viel gibt. Und wie dieses Gesetz im Einzelnen auszulegen ist, wird sich jetzt über die Zeit hinweg auch durch die Rechtsprechung von Gerichten zeigen. Das ist natürlich wichtig, dass Aufsichtsbehörden das auch überprüfen und das dann auch mit Geldstrafen verhängen können, denn das können sie ja jetzt. Hierzu, und das fordert auch der VZBV, müssen die Aufsichtsbehörden aber natürlich auch mit den erforderlichen Ressourcen ausgestattet werden, um die Durchsetzung des Rechts und die damit verbundene Möglichkeit, im Einzelfall diese Strafen zu verhängen, sicherstellen zu können.
VZBV, müssen wir kurz klären, wissen nicht alle Hörerinnen und Hörer, was das ist?
Der Verbraucherzentrale Bundesverband
Dankeschön. Okay. Ziehen Sie denn sogar in Erwägung, vielleicht juristische Schritte gegen diese Plattformen einzuleiten, wenn die da nicht mal ein bisschen aus dem Quark kommen und endlich was tun?
Wir prüfen gerade, inwieweit wir da rechtlich vorgehen können. Das wird aber seine Zeit brauchen, aus dem einfachen Grund, dass wir das natürlich in der Regel über eine Abmahnung machen. Also wenn wir einen Verstoß feststellen, mahnen wir den Anbieter ab. Der erhält dann eine Aufforderung dazu, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben, also dieses gegen das Recht verstoßende Verhalten zu unterlassen. Und wenn er das unterschreibt, dann ist erstmal prima. Und wenn er das nicht unterschreibt, dann können wir ins Klageverfahren gehen und das prüfen wir dann immer noch mal einzeln. Aber wie gesagt, es wird nicht so sein, dass sich jetzt von heute auf morgen irgendetwas ändern kann.
In dieser Woche, Frau Moll, musste Google zugeben, dass seine Plattform Google Plus, die mal als Konkurrenz zu Facebook an den Start gegangen war, ein riesiges Datenleck hatte. Rund 500.000 Nutzerdaten waren da mit vielen privaten Details der Nutzer mithilfe zahlreicher Apps abgreifbar. Und offenbar ist es so, dass Google schon sehr lange davon wusste. Hören wir kurz mal rein, was unser Korrespondent Markus Schuler in Los Angeles dazu zusammengetragen hat.
Im März will das Suchmaschinenunternehmen nach eigenen Angaben die Sicherheitslücke geschlossen haben. Durch die Softwarepanne hätten App-Entwickler auf den Namen, die E-Mail-Adresse sowie Informationen über Beschäftigung, Geschlecht und Alter von Nutzern zugreifen können. Das Unternehmen betonte, es gebe keine Hinweise darauf, dass Hackern dieser Fehler bekannt gewesen sei. Auch seien keine Beweise gefunden worden, dass Profildaten missbraucht wurden. Das Wall Street Journal hatte berichtet, der Konzern habe sich im März dagegen entschieden, die Öffentlichkeit gleich über die Entdeckung zu informieren. Grund? Sorge vor erhöhter Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörden. Bis zu 500.000 Google-Plus-Konten des 2011 gestarteten sozialen Netzwerks könnten von der Panne betroffen sein. Google wies allerdings auch darauf hin, dass das als Facebook-Konkurrent gestartete Netzwerk heute kaum noch genutzt werde.
Tja, Frau Moll, jetzt haben wir das gehört. Passt das nicht wieder in dieses Bild dieser Datenkraken, die abgreifen können, was immer sie an persönlichen Daten bekommen können? Aber wenn was schief geht, dann halten sie den Mund, dann informieren sie die Öffentlichkeit nicht drüber?
Das passt natürlich ein Stück weit ins Bild. Unternehmen sind in Bezug auf die Offenbarung solcher Datenlecks in der Regel aber sehr zurückhaltend. Das ist aber jetzt aus deren Sicht natürlich verständlich, ohne da jetzt das Verständnis zu weit gehen zu lassen, weil mit der Offenbarung natürlich ein Imageverlust einhergehen kann. Also man muss es natürlich schon kritisch sehen, dass gerade ein Unternehmen wie Google ein solches Leck geheim hält, die ja eigene Projekte dafür haben, um Sicherheitslücken aufzudecken.
Der Technik-Vizechef von Google, Ben Smith, hat in dieser Woche gesagt, es sei ein zu hoher Aufwand, die Nutzererwartungen hinsichtlich der Privatsphäre zu erfüllen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist doch ziemlich zynisch, oder?
Ja, sicher. Sicher, es ist natürlich ein Stück weit zynisch, das so zu sagen. Er kann das natürlich nur sagen, weil er aufgrund der Marktmacht des Konzerns keinen direkten Verlust befürchten muss.
Was raten Sie denn all denjenigen, die noch ein Google Plus Konto haben, das sind ja nicht so viele, sollten die jetzt ihre Daten downloaden und dann nichts wie raus einfach mal das Konto löschen?
Verbraucher können natürlich beantragen, ihren Account und auch ihre Daten löschen zu lassen. Ich würde jetzt aber mal vermuten, dass es wahrscheinlich ist, dass Google Plus-Nutzer auch noch andere Dienste von Google nutzen, weil da gehören ja einige dazu. Mhm. Neben dem Gmail-Konto ist das ja auch noch YouTube und diverse andere Dienste, die da genutzt werden können. Das wird wahrscheinlich Abwägungssache für den einzelnen Nutzer zu sein, ob er seinen Account komplett löscht.
Wenn man ein Android-Handy hat oder ein Android-Tablet, geht das ja gar nicht. Also ohne Google-Konto läuft da ja überhaupt nichts.
Es ist zumindest weitaus schwieriger, dann das Gerät zu nutzen. Das ist richtig, weil man natürlich ein Google-Konto für den Google Play Store braucht. Und das möchte ich nicht als Hinweis für Untätigkeit verstanden wissen. Ja. Das Problem mit diesem Datenleck ist jetzt aber natürlich, dass das Kind im Grunde genommen schon in den Brunnen gefallen ist. Also wenn man jetzt seinen Account löscht, macht das nicht rückgängig, dass externe Entwickler diese Daten schon abgreifen konnten.
Was können die denn damit anfangen?
Das ist eine gute Frage. Also wir haben hier im Marktwächter Digitale Welt ja ein Frühwarnnetzwerk, wo Fälle aus allen Beratungsstellen der Verbraucherzentralen bundesweit zusammenlaufen. Und wir beobachten hier immer wieder, dass personenbezogene Daten beispielsweise auch, wenn sie in die falschen Hände geraten, das muss nicht der einzelne Entwickler sein, aber Daten nehmen nun mal ihren Weg, wenn sie in die falschen Hände geraten, auch für Identitätsdiebstähle beispielsweise genutzt werden.
Kann ich denn als Nutzer irgendwie rechtssicher nachvollziehen, was die Plattformen mit meinen Daten anstellen, wohin die gehen?
Also für den einzelnen Nutzer ist es sehr schwierig, das rechtssicher nachzuvollziehen, wenn er denn jetzt kein auf Datenschutzrecht spezialisierter Jurist ist. Und selbst dann ist es schwierig, weil man natürlich auch als ein solcher Jurist von außen nicht einfach hinter die Kulissen blicken kann und immer sehen kann, was macht der Anbieter jetzt eigentlich mit den Daten. Insofern ist man darauf angewiesen, was Unternehmen selbst auch darüber preisgeben. Und das ist, wie unsere Marktuntersuchung nun mitunter festgestellt hat, teilweise einfach äußerst vage.
Da bin ich doch ausgeliefert schon so ein bisschen, muss man wirklich so sagen, oder?
Es gibt natürlich immer Dinge, die man tun kann und insgesamt finden natürlich auch auf einer Ebene, die sich überhalb der individuellen Entscheidung abspielt, finden da Prozesse statt, wo wir Hoffnung haben, dass es in Zukunft weniger ausgeliefert sein wird.
Sie sagen ja auch auf Ihrer Webseite, Kontrolle über persönliche Daten in den sozialen Netzwerken, das ist eigentlich eine Illusion. Was kann denn der Einzelne tun, um seine Daten besser zu schützen, wenn man sich schon nicht auf die Anbieter verlassen kann?
Also dazu würde ich zunächst einmal gerne ansprechen, worauf sich diese Kontrollillusion, die wir da bemängeln, eigentlich bezieht. Dabei ging es nämlich ganz konkret darum, dass Anbieter in ihren Diensten oft die Einstellungsmöglichkeit anbieten, dass man einschränken kann, auf Basis von welchen Daten eigentlich personalisierte Werbung geschaltet wird. Mhm. Also man kann sagen, ich möchte, dass das nicht auf Basis von Daten passiert, die außerhalb des Dienstes über mich gesammelt werden beispielsweise. Was man in den meisten Fällen überhaupt nicht einschränken kann, ist, welche Daten da überhaupt gesammelt werden. Also das Nutzertracking selbst kann kaum eingeschränkt werden. Und deswegen ist ein Fazit unserer Marktwächteruntersuchung, dass es einfach eine Kontrollillusion ist, wenn Nutzer nicht kontrollieren können, was ein Anbieter über ihn weiß, sondern nur, in welchem Ausmaß er eigentlich diese Daten verwenden kann. Die Verbraucherzentrale NRW rät Verbrauchern zum einen dazu, wenn sie sich dazu entschieden haben, einen Dienst eines Anbieters von sozialen Medien zu nutzen, zunächst einmal die Einstellungsmöglichkeiten zu prüfen. In der Regel gibt es bei diesen Diensten irgendwo bei den Einstellungen auch eine Rubrik mit Datenschutz oder Privatsphäre, wo dann je nach Dienst, ist das immer unterschiedlich, aber Einstellungsmöglichkeiten vorhanden sind. Das kann das Tracking und die personalisierte Werbung betreffen. Das kann aber beispielsweise auch betreffen, wer welche Informationen von einem sieht. Also das lässt sich meistens einschränken, dass man zum Beispiel sagt, das soll nicht öffentlich sein, was ich da schreibe. Nun ist es auch so, dass wenn es Unsicherheiten dazu gibt, welcher Anbieter eigentlich was über mich weiß, dass Nutzer von ihren betroffenen Rechten Gebrauch machen können. Also sie haben auch nach der Datenschutzgrundverordnung das Recht dazu, Auskunft beim Anbieter darüber zu verlangen, ob er Daten über ihn gespeichert hat und falls ja, welche Daten das sind. Natürlich können sich Verbraucher bei Unsicherheiten auch an die Aufsichtsbehörden und an die Verbraucherzentralen wenden. Wir haben hier vom Marktwächter auch auf unserer Webseite marktwächter.de ein Portal eingerichtet, wo relativ unkompliziert Beschwerden über digitale Probleme eingetragen werden können.
Das heißt, man kann sich auch übers Netz beschweren und kann sagen,
genau,
hier und da ist mir was aufgefallen, und das kann man sich, das kann man ins Netz hineinschreiben und sie kümmern sich dann darum, richtig?
Genau. Wir erfassen das auch im Rahmen unseres Frühwarnnetzwerks, worüber wir eben auch einen guten Überblick darüber erhalten, was es für Probleme eigentlich bei deutschen Verbrauchern am digitalen Markt gibt.
Die persönlichen Daten sind ja deren Währung. Damit handeln die, damit machen sie ja ihr Geschäft, oder?
Das ist in der Regel das Geschäftsmodell, was den Anbietern sozialer Medien zugrunde liegt. Deswegen gelten diese Dienste auch immer als wirklich in Anführungsstrichen kostenfrei, weil kostenfrei natürlich nur so verstanden werden kann, dass kein Geld wirklich jetzt über die Ladentheke wieder in Anführungsstrichen geht, sondern es wird mit den Daten bezahlt.
Bedeutet das nicht eigentlich auch, dass ein echter Schutz nur möglich ist, wenn man wirklich die Finger weglässt von Facebook, von WhatsApp, Twitter, ja im Grunde sogar von Smartphones? Das ist doch eigentlich illusorisch, ne?
Es ist natürlich ein Weg zu sagen, ich nutze das alles nicht mehr. Gleichzeitig ist das ein sehr schwer begehbarer Weg, da wir uns alle in unserer alltäglichen Kommunikation sehr daran gewöhnt haben, diese Dienste zu nutzen. Also mal um ein Beispiel zu nehmen, wir haben bei uns zu Hause eine Nachbarschaftsgruppe, in der immer ausgetauscht wird, ob ein Paket angekommen ist, ob jemand irgendwie vielleicht Mehl oder ein Ei braucht oder was auch immer. Und davon schließt man sich natürlich ein Stück weit aus, wenn man sagt, ich nutze diesen einen Dienst, über den da kommuniziert wird, einfach nicht. Die andere Sache ist natürlich, dass man natürlich durch den Verzicht auf einen solchen Dienst einschränken kann, was Anbieter über einen wissen, aber wieder nur mit Einschränkungen, denn auch dies hat unsere Untersuchungen gezeigt, können auch Daten von Nutzern, von Verbrauchern übermittelt werden, die sich bewusst gegen die Nutzung eines Dienstes entschieden haben. Beispielsweise, wenn ein anderer Nutzer seine Kontakte synchronisiert und in seinem eigenen Adressbuch Daten über diesen Nichtnutzer eingetragen hat.
Das bedeutet ja, Frau Moll, in der Konsequenz, dass selbst die, die nicht drin sein wollen, trotzdem drin sind.
Im schlechtesten Fall ist das so, ja.
Das sogenannte Marktwächterteam der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat festgestellt, Facebook, Twitter, Instagram und andere Social-Media-Anbieter sind alles andere als nutzerfreundlich und sie ignorieren die Regeln der Datenschutzgrundverordnung, die seit dem 25. Mai gelten. Ricarda Moll von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat an der Untersuchung zum Verhalten der Netzanbieter mitgearbeitet. Vielen Dank für das Gespräch.
HR Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist HR Info Netzwelt. Die Betreiber des Internetknotens DKIX in Frankfurt haben Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Dabei geht es im Kern um die Abschöpfung von Daten durch den Bundesnachrichtendienst BND, am größten Internetknoten der Welt. Klaus Landefeld ist Aufsichtsratsmitglied der DKIX Group AG. Herr Landefeld, Sie hatten bereits vor dem Bundesverwaltungsgericht geklagt, hatten da allerdings keinen Erfolg. Was ist denn da schiefgegangen?
Das Problem dort war, dass das Bundesverwaltungsgericht sich ausschließlich mit dem Rahmen sozusagen beschäftigt hat, also mit dieser Frage, kann man überhaupt Anordnungen gegen uns stellen? Nicht mit dem Inhalt. Was wir in unserer Klage versucht haben zu klären, ist aber eigentlich der Inhalt. Darf die Überwachung so stattfinden, wie sie stattfindet? Dürfen Bürger mit ihrer innerdeutschen Kommunikation überwacht werden durch den Auslandsnachrichtendienst? Und mit dieser Frage, was eigentlich die zentrale Frage war, die wir klären wollten, hat sich das Verwaltungsgericht überhaupt nicht beschäftigt.
Herr Landefeld, nach Ihrer Ansicht handelt es sich bei dem, was der BND, der Bundesnachrichtendienst, da macht, unter anderem um Verstöße gegen das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis. Es geht ja um die sogenannte strategische Fernmeldeüberwachung, um das sogenannte G10-Gesetz. Was heißt denn das im Detail?
Nur das G10-Gesetz, da geht es eigentlich um Telekommunikation, die vom Inland ins Ausland geführt wird. Und die darf strategisch überwacht werden. Das heißt, ein Teil darf sich ohne Anlass angeguckt werden vom Geheimdienst. Dafür bedarf es einer speziellen eigenen Anordnung durch die sogenannte G10-Kommission. Und dann darf sich bis zu 20% der Verkehre angeguckt werden durch den Auslandsnachrichtendienst. Aber das gilt halt auch nur für diese ausländische Kommunikation. Innerdeutsche Kommunikation ist davon nicht umfasst.
Dann, was bedeutet die Formulierung Ausleitung rein innerdeutscher Kommunikation genau? Was schöpft denn der BND da in welchem Umfang eigentlich ab?
Naja, also genau über den genauen Umfang kann ich jetzt natürlich nicht mit Ihnen reden. Das Ganze unterliegt leider der Geheimhaltung. Was aber passiert ist, dass hier tatsächlich eine komplette Kopie der Verkehre gemacht wird. Das heißt, nicht nur die Umstände, also wer mit wem telefoniert und wann, sondern tatsächlich auch der Inhalt der Gespräche, aber eben nicht nur der Telefonate, sondern wir reden ja hier über IP-Verkehr. Das heißt, auch alles, was man im Netz macht, Surfen, E-Mails, irgendwelche anderen Dienste, alles ist davon umfasst.
Sie haben ja jetzt Klage eingereicht beim Bundesverfassungsgericht. Was wollen Sie mit der Klage erreichen? Dass diese Praxis eingestellt wird, dass der BND das nicht mehr machen darf?
Wir wollen primär erstmal Rechtssicherheit. Wir sagen nicht, dass so etwas gar nicht passieren darf, dass der Geheimdienst kein Recht haben soll, irgendwas zu machen. Aber es gibt keine Gesetzesgrundlage dafür. Und wenn sich der Auslandsgeheimdienst nur Auslandsgespräche und Auslandsverkehre angucken darf, dann soll er das bitte auch tun und nicht an einem inländischen Datenknoten Inlandsgespräche und Inlandsverkehre sich angucken. Das halten wir einfach für nicht rechtmäßig. Und deswegen wollen wir diese Überprüfung, weil wir wollen, dass das, was im Gesetz steht und was der Gesetzgeber sich dabei gedacht hat, dass in diesem Rahmen das Ganze stattfindet und nicht in einem Rahmen, der weit darüber hinausgeht, wie das, was im Gesetz steht.
Herr Landefeld, DKIKS wehrt sich ja schon seit Jahren gegen diese Abhörpraxis. Warum ist denn das Ringen um Rechtssicherheit so eine zähe Angelegenheit?
Ja, das ist eine gute Frage. Das Verwaltungsgericht hat jetzt auch im Prinzip wieder 2 Jahre gebraucht, um sich damit zu beschäftigen und hat sich dann noch nicht mal inhaltlich damit beschäftigt. Aus unserer Sicht ist es so, dass für diese Sachen ist immer das Bundesverwaltungsgericht sofort zuständig, schon in erster Instanz und als alleiniges Gericht. Und so wie wir das momentan sehen, versuchen die alles, um das gar nicht entscheiden zu müssen. Die weisen Klagen ab, die beschäftigen sich aber inhaltlich eigentlich nie damit, dass diese Praxis tatsächlich mal überprüft wird.
Wie gehen denn eigentlich Ihre Kunden damit um? Sie bedienen ja am Standort Frankfurt Anbieter aus aller Welt, jede Menge Provider. Was sagen die eigentlich zu dieser Praxis?
Naja, also das ist natürlich sehr unterschiedlich. Man muss es natürlich so sehen, dass in vielen Ländern das ganz normal ist, dass Geheimdienste auch auf Verkehre zugreifen. Grundsätzlich finden die das gut, dass wir das überprüfen lassen wollen, dass es im Rechtsrahmen stattfindet. Das ist ja auch nachvollziehbar. Jeder von denen ist ja selber auch wieder auf das Fernmeldegeheimnis verpflichtet, muss seinen Kunden gegenüber das Fernmeldegeheimnis aufrechterhalten. Und wenn es da zu Verstößen kommt, dann ist das natürlich nicht akzeptabel für die Betreiber. Und wir sind ja nur ein Punkt zwischendrin, der immer zwischen zwei Betreibern steht. Und da ist man natürlich nicht happy damit, dass an einem Punkt zwischendrin irgendwie Ausleitungen stattfinden können. Und deswegen wird es positiv gesehen, dass wir uns dagegen wehren.
Die Betreiber des Internetknotens DKIKS in Frankfurt haben Klage eingereicht beim Bundesverfassungsgericht, weil sie sich wehren wollen gegen die Abhörpraxis des Bundesnachrichtendienstes. Einschätzung dazu von Klaus Landefeld, dem Aufsichtsratsmitglied der DKIKS-Gruppe in Deutschland. Cyberattacken sind ein echter Horror. Nicht nur für Privatleute oder Unternehmen. Für jede Verwaltung sind sie eine echte Herausforderung und leider auch ein permanentes Ärgernis. Wie gefährdet sind wir eigentlich in Deutschland? Und was kann gegen diese ständigen Cyberattacken unternommen werden? Bundesinnenminister Horst Seehofer und BSI-Präsident Arne Schönbohm stellten in dieser Woche den Jahresbericht des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik BSI vor. Janina Lückhoff fasst das zusammen.
Zwei Herausforderungen nennt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI. Zum einen die immer stärkere Vernetzung von IT-Systemen, Industrieanlagen und Alltagsgegenständen. Dadurch werden Staat, Wirtschaft und Gesellschaft abhängiger davon, dass solche Systeme funktionieren. Genau das bietet zum anderen Cyberkriminellen eine größere Angriffsfläche, die sie mit immer besseren Schadprogrammen und Angriffswegen attackieren. Diese Kombination aus neuer Angriffsqualität und zunehmender Digitalisierung hebt die Gefährdungslage in Deutschland im Bereich der Cybersicherheit auf ein neues Niveau, so das BSI in seinem diesjährigen Lagebericht. Zwar seien, anders als in den letzten Jahren, größere Angriffswellen mit Verschlüsselungssoftware ausgeblieben, dennoch seien der deutschen Wirtschaft Schäden in Millionenhöhe entstanden. Es gebe keinen Anlass zur Entwarnung. Als neue Gefährdung nennt das BSI illegales Kryptomining, also das Erzeugen von Internetwährung mithilfe gekaperter Systeme. Im Rahmen einer besseren Prävention vor Cyberkriminalität soll deshalb der digitale Verbraucherschutz als zusätzliche Aufgabe des BSI etabliert werden.
Das war HR Info Netzwelt. Die Sendung gibt es natürlich auch als Podcast, unter anderem auch in der ARD Audiothek. Und Sie können die Sendung downloaden oder nochmal nachhören unter hrinforadio.de. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.